Schön, dass ich da sein darf. Es gibt eine Menge liebe Leute da im Raum. Gefreut mich. Ob es langweilig wird oder nicht, kann ich nicht versprechen. Gell? Also, danke für den Vertrauensvorschuss. Mal schauen. Ich muss noch was dazu sagen. Ich gehöre zu der Sorte von Mensch, die keine Ahnung haben, dass Advent ist. Ich habe keine Unterscheidung zwischen Zeiten. Also für mich, deswegen finde ich es so cool, dass wir heute Abendmahl gefeiert haben, weil eigentlich für mich gehört Weihnachten und Ostern zusammen. Ja. Man gehört es ja auch. Ja, ist ja so. Genau, es gehört zusammen. Und deswegen ist es jetzt nicht eine ausgesprochene Adventspredigt, muss ich dazu sagen. Vielleicht kriege ich die Kurven irgendwann einmal drin, das kann passieren. Ja, gell? Muss ich? Ja, okay. Gut, passt. Wer von euch hat denn sowas? wer von euch hat das heute in der Früh schon in der Hand gehabt? Öfter als einmal. Und wer von euch hat das schon in der Hand gehabt, nicht nur um nachzuschauen, ob es irgendwelche wichtigen Nachrichten von irgendeinem anderen Menschen gibt, den du persönlich kennst? Also so mehr als nur WhatsApp, sondern ja. Also für die unter euch, die es öfter als einmal in der Hand gehabt haben, die Möglichkeit, dass du händesüchtig bist, besteht, gell? das Ding ist gefährlich. Das Ding ist unglaublich gefährlich. Übrigens, ihr seid ja alles brave Evangelikale, ihr habt ja alle schon die Offenbarung gelesen. ob ihr es verstanden habt, ist eine andere Frage, aber gelesen habt ihr es schon. Das Ding, was dem Zeichen 666 am nächsten kommt, bis jetzt im Laufe der Weltgeschichte, ist genau das. Ich sage nicht, dass es das ist, aber das ist das Ding, was dem Zeichen 666 bis jetzt im gesamten Verlauf der Weltgeschichte am nächsten kommt. Gibt es ja schon als am Arm, ne? Es gibt es ja schon auch für die Stirn. Man kann kaufen und verkaufen. Und wie lange das noch dauert, dass man ohne dem nicht mehr kaufen und verkaufen kann? Und wie sehr dieses Ding in den 20 Jahren, die es das gibt, unser Leben verändert hat. Was für eine unglaubliche Macht und was für einen unglaublichen Einfluss dieses Ding auf unser Leben gekriegt hat in den letzten 20 Jahren. Und ihr habt es vielleicht eh schon alle gehört, es gibt ja mehrere Glückshormone im Körper und mehrere Stresshormone, wurscht. Heute geht es um die Glückshormone und eines davon ist Dopamin und Dopamin ist dieses Belohnungshormon. Das, wenn etwas passiert, was angenehm ist, dann wird Dopamin ausgeschüttet und man fühlt sich gut. Und wenn man an etwas denkt, was angenehm ist, dann wird auch Dopamin ausgeschüttet. Ja? Also das wird auch sozusagen im Vorhinein. Und das ist ganz wichtig zum Antrainieren von Verhaltensweisen, ist dieses Dopaminsystem. So, das Handy und das Internet und TikTok und YouTube und was auch immer, die alle spielen genau mit unserem Dopaminsystem. Ja? Und was passiert ist, du hast die ganze Zeit, weil du die ganze Zeit irgendwas kriegst, entweder worauf du dich freuen könntest oder was vielleicht angenehm sein könnte oder was Spaß macht, etc., etc., wird ständig das Dopaminsystem getriggert. Und man gewöhnt sich mit der Zeit dran, dass du ständig einen Dopaminschub kriegst. Ja? So, das Problem ist, dass man sich daran gewöhnt und wenn man es dann nicht hat, dann fehlt da das Dopamin. Das ist übrigens eines der Anzeichen von Depressionen und das ist auch ein Grund, warum bei Leuten, die in einer Sucht, länger eine Sucht gehabt haben, weil Süchte rennen ganz häufig aufs Dopaminsystem, Alkoholsucht, Drogensucht etc., triggern ganz häufiges Dopamin und wenn du dann die Drogen absetzt, dann funktioniert dein Dopaminsystem nicht mehr und dann hast du einen zu niedrigen Dopaminspiegel. Und das ist der Grund, warum viele Leute, die dann von den Drogen freikommen oder die aufhören mit Alkohol, dann Jahre und Jahrzehnte lang mit Depressionen zu kämpfen haben, weil ihr Dopaminsystem nicht mehr funktioniert. Und das Gleiche haben wir mit dem Handy. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal probiert hat. Habt ihr das schon mal probiert, einen Tag lang kein Handy in die Hand zu nehmen? Wie geht es euch da? Das lasst sich mit einem einzigen Wort beschreiben. Langweilig. Langweilig. Das, ja? Und das ist nichts anderes als das Entzugserscheinung. Das ist nichts anderes als eine Entzugserscheinung. Das ist jetzt alles noch nicht so das Problem. Ja? So, ich bin in dem Alter, wo man, ich habe eher zweite Brillen, aber die liegt draußen im Auto. Ich bin Gott sei Dank noch so, dass ich mit ohne Brillen noch lesen kann, aber ich sag's euch. Ich habe immer gesagt, wie jünger war, habe ich immer gesagt, ich freue mich schon auf dem Himmel, da kriege ich neue Zehnt. In der Zwischenzeit freue ich mich schon auf neue Augen auch. Also, wir gewöhnen uns an die ständige Verfügbarkeit, an die ständige Unterhaltung. Und das führt dann wieder dazu, dass unsere Ansprüche ständig nach oben klettern. Ja, und unsere idiotische Gesellschaft macht es ja die ganze Zeit, dass wir immer mit irgendwelchen Spitzendingen verglichen werden. Ja? Und die Ansprüche gehen immer weiter nach oben und man ist immer weniger bereit, sich mit normalem, mittelmäßigen zufrieden zu geben. Und das hat wieder Auswirkungen auf unsere Gemeindearbeit. Weil, welche Gemeinde kann sich denn mit den super Liedern und Musikbands im Internet konkurrieren? Geht ja gar nicht. Ja, und ich meine, so gut kann wer auch immer bei euch predigt, gar nicht predigen, dass er nicht mit irgendeinem Spitzenprediger aus dem Internet mithalten könnte. Etc. Und das führt wieder dazu, dass unsere Gottesdienste langweilig werden. Verhältnismäßig, nicht, dass sie waren eigentlich immer so, wie sie waren, aber sie sind halt dann im Verhältnis zu dem, was wir gewöhnt sind und zu dem, was wir halt mit ein paar Daumenklicks kriegen, langweilig. Und was auch noch passiert ist, das, dass dadurch, dass man ständig das, was ich haben möchte, weil wir können uns in der Zwischenzeit aussuchen, wie ich jung war, hat es doch genau zwei Kanäle gegeben, ORF 1 und ORF 2. Ja? Das war die frühe Version von Mülltrennung. Und ja, FS1, FS2, ja. Und in der Zwischenzeit, dann hat es immer mehr Kanäle gegeben, aber man hat immer noch warten müssen, ja, bis das Programm gelaufen ist. Heutzutage musst du nicht mehr warten, weil heutzutage schaue ich mir genau das, was ich will, genau dann, wann ich will. Und kein Mensch will mehr warten, also alle unter 50, die über 50 vielleicht noch, aber es klettert nach oben, wir wollen nicht mehr warten, um das zu kriegen, was wir jetzt gerade wollen. Und das führt dazu, dass wir immer sturer sein, schwieriger zufriedenzustellen, undankbarer, reizbarer, rechthaberischer etc. Und wir glauben, wir bekommen das Gefühl, dass wir ein Recht darauf haben, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon von dem Begriff Opferdenken gehört habt. Opferdenken. Ich bin ja so arm, ich bin ja so arm und alle sind gegen mich und ich bin ja so arm. Und in dem Englischen gibt es einen Begriff Entitlement. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch geht. Das ist so Neuhochdeutsch, Entitlement. Ja. Also genau dieses Gefühl, dass ich ein Recht darauf habe, dass alles so geht, wie ich will. Wenn wir es einfach die ganze Zeit kriegen, das ist sozusagen die andere Seite von diesem Opferdenken. Es ist ein Opferdenken von jemandem, der halt alles kriegt, was er hat, ja? Was er will. Und ich, meiner, mich und mir, Herr, segne doch uns vier. Erfüllung, die Jungen unter euch, kennt ihr dieses Karen-Phänomen, ne? Die Videos schaut man sich immer recht gern an, wie die Karens, kennt ihr Karen? Ja. Für die unter euch, die noch keine Karens kennen, Karen ist so im Internet die Bezeichnung für eine normalerweise weiße, reichere, mittelalterliche Frau, die glaubt, sie hat ein Recht darauf, mit dem Manager zu reden. Also, und weil Karen so typisch weißer Name ist, kommt jetzt eben dieser Bezeichnung Karen davon. Und ist aber im Endeffekt, in der Zwischenzeit kann auch ein Mann eine Karen sein, ja, weil es geht, also Karen ist zu dieser Bezeichnung kommt für jemanden, der glaubt, er hat ein Recht auf etwas. Ja, dieses Karen-Phänomen. Und das schaut man dann recht lustig, weil man sich immer darüber gefreut, dass eine andere Karen kriegt, was sie verdient, nämlich eine am Deckel. Die Wahrheit ist, dass wir alle solche sind. Und das Zweite ist, wir werden immer unwilliger, Aufwand dafür zu treiben, weil es ist ja ganz leicht. Ich meine, warum soll ich in die Gemeinde gehen und mir irgendwas geben, wenn ich meinem Handy einen Gottesdienst geben kann, der viel schöner ist und angenehmer und lustiger und bunter und emotionaler und was weiß ich. Warum in die Gemeinde gehen? Ja, die größte Gefahr für unsere Gemeinde ist genau das Ding hier. Dieser Tage. Handy und Internet. Disziplin lasst immer mehr noch. Wozu Disziplin? Ich habe ja alles, was ich brauche. Ja? Ich brauche nicht mehr warten, ich brauche nicht mehr zusammenreißen. Und das kann nicht immer, nicht notwendigerweise, aber in extremen Fällen zu einer wirklichen Sucht werden. Bis dahin, dass man seine Kontakte vernachlässigt, etc. etc. Aber selbst dann, wenn es nicht ist, die Gefahr, dass wir die Wirklichkeit mit dem, was wir am Handy haben, vergleichen und die Wirklichkeit steigt einfach immer schlecht aus dabei. Ja, ist groß. Ganz gefährlich für unsere Gemeinden. Und ehrlicherweise, ich weiß ja nicht, ob es eine Antwort gibt drüber. Also dafür. Ob wir jetzt als Gemeinde irgendwie da Antwort drauf finden, weiß ich gar nicht. Ja. Aber dieser Individualismus, extremer Individualismus, ich kriege genau das, was ich haben will. Ja, das, was mein Handy mir zeigt, ist was völlig anderes als das, was die Alice auf ihrem Handy hat. Gleicher Haushalt, 35 Jahre verheiratet, komplett verschiedene Angebote. Und da sind wir ganz stark unter Druck in der Gemeinde, dieses Individualismus und das Konsumdenken. Wir gehen in die Gemeinde und erwarten uns, dass wir befriedigt werden. Ich soll was kriegen. Ja? Es soll mir gut tun, es soll für mich angenehm sein. Ich soll berührt werden. Wahnsinniger Druck für die Gemeinde. Und blödes Beispiel, die Art, wie während der Corona-Krise Geschwister miteinander umgegangen sind, ist genau deswegen. Ich habe recht. Weil ich habe auf mein Handy 120.000 Messages und Videos gesehen, die genau meine Meinung bestätigt haben. Und deswegen habe ich recht. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du der größte Trottel im Universum. Ja, du bist vielleicht der Antichrist. Ja. Und der hat aber wieder auf seinem Handy 120.000 Sachen gekriegt, die seine Meinung bestärkt haben. Und jetzt sind wir beide so stur, dass wir nicht mehr miteinander reden können. Ich hoffe, dass das bei euch in der Gemeinde nicht passiert ist. Aber ich kenne genügend Gemeinden in Österreich, die zerbrochen sind dran. Wo jetzt nur noch die Hälfte in Gottesdienst geht. Ja, und auch, dass eine Menge junge Leute draufkommen und sagen, ja, es ist langweilig im Gottesdienst, viel gescheiter, wenn ich mir jedes Mal irgendwas super Predigt und einen super Gottesdienst am Handy anschaue. Also ich kenne so viele Gemeinden, wo die Jugend weggebrochen ist. Ja. Ja, Gemeindespaltungen, bis hin zu Gemeindespaltungen. Bis heute. Es gibt bis heute Leute, die nicht mehr miteinander reden wegen denen. Und ich meine, die Corona-Krise war im Endeffekt nur ein Trigger, der was ausgelöst hat, was das Handy schon über 10, 15 Jahre lang in uns herangezüchtet hat. Ja, da gibt es eine schöne Bibelstelle dazu. 2. Timotheus 3. Die Älteren von uns, die noch Endzeitpredigten gehört haben, kennen die. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit, werden sie leichtsinnig und vom Hochmut verblendet sein. Ihr Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ich bin immer wieder neu schockiert, wie akkurat die Bibelstelle unsere Zeit beschreibt. Wahnsinn! Vielleicht ist dir ja auch schon aufgefallen, dass die Leute immer unversöhnlicher und immer sturer und extremer werden und immer schwerer von der Wahrheit zu überzeugen sind. Ja, vielleicht ist dir das ja auch schon aufgefallen. Falls du das auch schon gesehen hast und falls dir auch schon aufgefallen ist, dass das so ist, dann könnte es sein, dass in Wirklichkeit du derjenige bist, der immer sturer und rechthaberischer wird. Und dass du deswegen, dass es dir nur deswegen so am Nerv geht, dass die anderen sie nicht sagen lassen, weil in Wirklichkeit du dir nichts sagen lassen willst. Nur so als Gedankenanstoß. Merkst vielleicht gar nicht, wie sehr du allen anderen auf den Nerv gehst mit deiner Art. In den Sprüchen gibt es, gibt es eine Menge Dinge, Sprüche sind ja herrlich, aber ein ganz wichtiges Thema in den Sprüchen ist der Gegensatz zwischen dem Weisen und dem Toren. Ja? Ich weiß nicht, wie man das auf Kärntnisch sagt, Docker. Ja? Vormittags Docker, nachmittags heiter. Vormittags heiter, nachmittags Docker, sagt man. Gell? Ja. Und der Unterschied ist folgender: Der Weise weiß, dass er lernen muss. Der Weise ist lernbereit. Der Weise ist korrigierbar. Der Tor, der Docker, glaubt, er weiß alles. Und er lässt sich nichts mehr sagen. Und der will überall nur seine eigene Meinung anbringen. Das ist der Unterschied zwischen einem Weisen und einem Toren. Es gibt zwei Experimente oder zwei Untersuchungen, die, von denen ich gehört habe. Das eine ist, vielleicht habt ihr es eh gehört, der Titel heißt Universe 25. Ist in den 1968 bis 1973 durchgeführt worden am New York Institute of Mental Health. Und die Älteren von uns haben vielleicht den Film geschaut, gesehen, das war ein Zeichentrickfilm, Mrs. Brixby und die Ratten von Nim. Ja? Mrs. Brixby und die Ratten von Nim war ein Zeichentrickfilm, der sehr dunkel war. Eher so, ja. Heutzutage darf man sagen, Dark Fantasy. Ja? Das hat es damals noch nicht gegeben, weil wir haben noch kein Englisch kennen. Und dieses Nim war in Wirklichkeit New York Institute of Mental Health, weil da ist nämlich wirklich ein Experiment mit Mäusen durchgeführt worden. Und da hat ein Mann, von dem ich den Namen vergessen habe, ein Mäuseparadies erschaffen. Eine riesige Box mit Futterplätzen und Rückzugsplätzen und Nistplätzen und alles Mögliche und Spielzeug etc. etc. Und dann hat er zwei Paare, glaube ich, da waren es vier Paare, ich weiß es nicht, Mäuse da reingesetzt und die haben dann angefangen, da hat sie mit allem versorgt, was sie gebraucht haben. Ja? Das absolute Mäuse-Eldorado. Und die Mäuse haben sich fest vermehrt, etc. etc. Und es ist immer mehr geworden, es waren dann, glaube ich, 300 Mäuse am Schluss oder so. Und mit der Zeit ist dann Folgendes passiert, die Mäuse sind immer unsozialer geworden. Es haben sich Gangs gebildet von Männchen, die andere Leute gemobbt haben. Es haben sich die Dominanten, ja, dann haben sich die nicht dominanten Männchen zurückgezogen. Die Weibchen haben sich zurückgezogen, sie wollten nicht mehr miteinander paaren. Es sind immer weniger Junge auf die Welt gekommen. Und wenn Junge auf die Welt gekommen sind, dann haben die Weibchen nicht mehr gewusst, wie sie mit den Jungen umgehen sollen. Und die Jungen sind umgekommen. Und innerhalb von ungefähr 3 Jahren, das Experiment hat, ich weiß nicht, wie oft wiederholt, innerhalb von 3 Jahren ist die Mäusekolonie ausgestorben, komplett ausgestorben. Jedes Mal hat es öfter wiederholt und es war immer genau das gleiche Ergebnis. Das Ratten-Eldorado funktioniert nicht. Wenn man den Mäusen alles gibt, was sie wollen und alle ihre Bedürfnisse befriedigt, werden sie so lebensunfähig, dass am Schluss die Gesellschaft zusammenbricht und ausstirbt. Natürlich haben die ganzen Wissenschaftler dann irgendwann einmal gesagt, ja, aber das ist bei uns Menschen überhaupt nicht so, weil wir Menschen sind ja so viel komplexer wie Mäuse. Naja, schauen Sie an. Zweites. Joseph, eigentlich Amerikaner, Unwin, Anthropologe, 1895 bis 1936, hat 1934 ein Buch geschrieben mit dem Titel Sex and Culture. Und da hat er eine Studie gemacht mit 84 Kulturen und hat den Zusammenhang angeschaut zwischen sexueller Freizügigkeit und kulturellem Niedergang. Und er hat, das Buch ist, also ich habe es nicht gelesen, ich habe Zusammenfassung gelesen, weil ich bin ja auch einer aus der Internetkultur, ich kann ja kein 300, 400 Seiten langes Buch mehr lesen, viel zu langweilig. Ich lese die Zusammenfassung einer Zusammenfassung. Und da hat er geschrieben, dass es verschiedene, also die Gesellschaften, die kulturell am meisten entwickelt waren, ja, die ausgebildetste Kultur waren, waren alles Gesellschaften, die sexuell sehr restriktiv waren. Sprich, lebenslange Monogamie. Ja? Ein Ehe. Und wenn eine Gesellschaft im Laufe ihres, also die prinzipiell hochentwickelt war, irgendwann einmal sexuelle Freizügigkeit gesellschaftlich anerkannt hat, dann hat es danach, warte mal, drei Generationen gebraucht. Drei Generationen, 100 Jahre, bis diese Kultur derart verfallen ist, dass sie von einer anderen Kultur übernommen oder erobert worden ist. Bei uns war der Punkt, der lässt sich relativ leicht feststellen, 1968, 68er Revolution. Seit da wird handfest und schwer darauf hingearbeitet, sexuelle Freizügigkeit bis zu den Extremen gesellschaftlich anerkannt zu machen. Heutzutage darfst du alles. Irgendwann mal kommt es dann so weit, dass die Leute sich auf der Straße miteinander vergnügen dürfen, ohne dass man was sagen darf. Und wir sind jetzt ungefähr 60 Jahre in diesem Experiment. Wir machen ein riesiges Experiment. Und wir sind ungefähr 60 Jahre in diesem Prozess drinnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe das Gefühl, dass da, wenn man jetzt diese beiden, das Mäuse-Experiment und das, was der Joseph Unwin geschrieben hat, miteinander zusammenlegt. Wir haben schon unsere Hinweise auf einen kulturellen Verfall. Unwilligkeit zur Ehe, Unwilligkeit zum Kinderkriegen. Heutzutage sagt man, was wärst du denn heiraten? So früher. Ja, genieß doch das Leben. Wie wollen wir nicht? Ich meine, verstehe nicht, warum ich mit meiner Frau das Leben nicht genießen können soll. Keine Ahnung. Ja. Die Leute wollen alle ein Abenteuer haben. Ich möchte doch meine Jugend genießen. Alter, das größte Abenteuer ist, einen anderen Menschen wirklich super gut kennenzulernen. Wurscht, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir haben geheiratet über 20, die alles war 18. Sie hat noch die Unterschrift von ihren Eltern gebraucht. Ja. Heiztag. Und sie haben es Gott sei Dank gegeben, weil sonst hätten wir ein Problem gehabt. Und diese Entwicklung ist, dieser Kulturverfall ist weg von einer blühenden Kultur, wo Leute, die vielfältig ist und wo es ganz viel Einsatz für das Ganze gibt. Ja? Also wo was weiß ich, Freiwillige Feuerwehr, solche Sachen, ja? und Rotes Kreuz, also wo Leute bereit sind, sich für das größere Gute, das Gute des Ganzen, der größeren Gruppe, wirklich einzusetzen. Und wo es dann so Sachen gibt wie Opern und Musik und also diese ganzen, was wir halt höhere Kultur nennen oder sowas, alle diese Dinge. Und das zerfällt immer mehr und geht hin zu einer Kultur, wo jeder sich nur noch um sich selbst dreht, sagt dieser Joseph Unwin. Und innerhalb von drei Generationen ist die Kultur so zerfallen, dass sie von einer anderen Kultur entweder militärisch übernommen worden oder aber durchwandert und aufgesogen worden ist. Ihr lieben FPÖ-Wähler hier, von denen ich hoffe, dass es nicht allzu viele gibt, aber Es ist sinnlos, ihr braucht euch nicht gegen die Immigration stemmen. Das Problem sind nicht die Immigranten. Das Problem ist unsere zerfallende Kultur. Und solange unsere Kultur weiter in diese Richtung geht, ja, wir werden einfach übernommen werden. Wir werden übernommen werden. Und das ist nicht die Schuld von den bösen Immigranten. Weil die kommen aus einer starken Kultur. Das Problem sind wir. Individualismus versus Gemeinschaft versus Gottesordnungen. Ah, das ist für mich, nicht für euch. Wer oder was bestimmt, wie wir leben sollen? In unserer Kultur ist es ganz stark ich. Ich meine mich und mir, Herr segne doch uns vier, ich sage, wo es lang geht. Nicht nur in meinem Leben, sondern auch an der Schlange beim Biller, an der Kasse beim Biller und bei der Post oder sowas. Das muss alles gehen, wie ich das will. Und im Fernsehen etc. Andere Dings, da geht es halt um die Gemeinschaften, das sind die anderen Kulturen, da sagt die Gemeinschaft, was richtig ist und der Einzelne gilt nichts, in Afrika zum Beispiel. Aber letztendlich sind es Gottes Ordnungen. Ja. Wiederum, wir gehen in der Gemeinde damit um, können wir da einen Gegenentwurf setzen und wie sieht der aus? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sind wir in der Endzeit oder nur in einem Verfall des Westens und eventuell kommt dann in ein paar Jahrzehnten wieder komplette Umkrempelung und dann gehen wir wieder in eine Diktatur oder sowas, wissen wir ja nicht. Ja? Kann ja alles passieren. Keine Ahnung, wie es die Zukunft bringt. Und keine Ahnung, was es ist. Also ich weiß nicht, ich habe keine Antworten darauf. Ja? Was dafür spricht, dass es eventuell wirklich die Endzeit sein könnte. Endzeitpredigen sind ja heutzutage nicht besonders beliebt, aber ich sage es trotzdem. Es ist das erste Mal in der gesamten Weltgeschichte, dass mit einer rasanten Geschwindigkeit weltweit der gleiche Prozess passiert. Wir haben, also wie wir jung waren, gell, da hat es die Endzeitpredigten gegeben, so von wegen und ja, die 7 Jahre und die Entrückung und die Verfolgung etc. Und ich habe mich immer gefragt, wie soll denn das gehen? Es gibt in Afrika Leute im Busch. Wie sollen denn die unter diese Weltregierung kommen? In der Zwischenzeit gibt es in jedem afrikanischen Kaff Handys. Die zahlen damit, die sind weiter vorn wie wir. M-Pesa nennt sie das in Tansania. Du kannst Strom kaufen, Wasser kaufen, du kannst deine Steuern zahlen, du kannst Fernsehen kaufen, du kannst alles bezahlen mit dem Handy. Ja, es funktioniert. Und du brauchst nicht einmal ein Smartphone, da geht ein altes Handy auch. Sogar das funktioniert. Die sind da weiter wie wir. Was dagegen spricht, und deswegen bin ich mir unsicher, ob das jetzt wirklich die Endzeit ist, ja. Übrigens, Advent ist ja in Wirklichkeit nicht die Zeit vor Weihnachten, sondern Advent ist die Erinnerung daran, dass Jesus wiederkommt. Ja, das ist ja nur in unserer völlig verdrehten Gesellschaft so, dass man sagt, ja, Weihnachten, ja, 4 Kerzen, haha. Ja, aber in Wirklichkeit geht es darum, Jesus kommt wieder und dann kommt das Gericht. Ja, was dagegen spricht, ist das, dass wir im Verlauf unserer Kirchengeschichte, ich weiß nicht, wie oft geglaubt haben, dass jetzt das Ende kommt. Und es war noch nie das Ende. Ja, und deswegen traue ich mir es nicht wirklich sagen. Ja, aber was ich sagen kann, ist, dass unsere Kultur durch eine Krise geht, die derart tiefgehend und heftig ist, dass wir keine Ahnung haben, wie schlimm es werden wird. Das traue ich mir sagen. Ob das jetzt das Ende ist oder nur ein Ende, nämlich unser Ende, weiß ich nicht. Aber es wird eine handfeste Krise werden. Was wir aber wissen können, ja, und das ist jetzt so viel an Antwort habe ich. Und dazu kommen wir dann zu dem, mit dem du angefangen hast. Römer 12,2: Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wenn kulturelle Auferstehung möglich ist, und ich weiß nicht, ob sie möglich ist, aber wenn kulturelle Auferstehung möglich ist, wenn wir lebendig aus dieser Krise rauskommen wollen, dann nur, wenn wir uns von dieser extremen Dekadenz und diesem extremen Individualismus abwenden. Und ich glaube, dass wir als christliche Gemeinde, Jesus hat nicht umsonst gesagt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Erde. Was macht ein Salz der Erde? Es verhindert die Verrottung. Salz verhindert Verrottung. Das ist ein Konservierungsmittel. Was macht denn Licht? Es zeigt den Weg. Ich glaube, dass wir als Gemeinde aufgerufen sind, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Nämlich einen Gegenentwurf zu steuern, der nicht so extrem individualistisch ist, dass es nur mehr noch um mich geht, der aber auch nicht so gemeinschaftsgesteuert ist, dass der Einzelne aufgeht und vergewaltigt wird und unterworfen wird, sondern dass die Gemeinschaft dem Einzelnen dient, aber der Einzelne dann auch der Gemeinschaft dient. Einer für alle, alle für einen. Klingt jetzt blöd, aber ja. Es geht um den Gegensatz, nicht das, wer herrscht, sondern es geht darum, worauf fokussieren wir uns. Wie du gesagt hast, ja, es geht um ihn. Letztendlich. Und wenn wir auf ihn schauen und wenn wir uns von dem leiten lassen, erstens einmal von dem Blick in die Ewigkeit, aber auch von dem, wer er ist, wer Gott ist, wer Jesus ist. Nicht jetzt, ich bin kein Rezepttheologe, ich mag keine Listen von tu das und tu das und tu das und tu das und tu das. Ich bin nämlich viel zu wenig diszipliniert, um das jemals irgendwann mal zu schaffen. Ich bin ein totaler Chaot. Kann ich nicht. Ich bin kein Regelmensch. Hab's noch nie geschafft, hab's probiert. Das Beste, was passiert mir, ist, dass ich nachher überheblich geworden bin. Also das Schlimmste, was das ist, ich habe also nur die Wahl in meinem Leben zwischen Versagen und Überheblichkeit. Regeln helfen mir nichts. Ja? Aber die Ausrichtung auf wer Jesus ist, auf wer Gott ist, auf seine Größe, auf seine Stärke, auf seine Liebe, auf seine Weisheit, auf seine Geduld und das als Anker, das als Licht, als Leuchtturm zu nehmen. Und unser Leben dann auch auszurichten. Auf das Größere. Und nicht auf dieses kurzsichtige, wie viele Videos schaffe ich noch, bis ich in den Gottesdienst gehen kann, muss. Weißt, es geht auch in den Gemeinden nicht darum, wer recht hat und wer nicht. Ja? Ihr habt in der Gemeinde sicherlich Leute mit unterschiedlichen Meinungen. Ganz sicher. Es geht nicht darum, wer recht hat. Es geht darum, dass wir miteinander auf Jesus schauen und mehr lernen, zu ihm zu gehen und zu ihm hinzuwachsen. Und selbst wenn der andere eine andere Meinung hat und selbst wenn du das glaubst, dass er nicht recht hat, aber du kannst trotzdem was von ihm lernen und er von dir. Ich glaube, wenn wir weggehen von dem, wer hat recht, wer hat nicht recht und mehr, was kann ich von dem anderen lernen? Weil der hat was, ja, oder sagen wir es einmal so, wie viel Prozent von dem, was Jesus für dich am Kreuz errungen hat und was Jesus für dich eigentlich bereit hat, wie viel Prozent von dem hast du in deinem Leben schon erkannt, erfasst und umgesetzt? 3%? 5%? Dann bleiben immer noch 95% Wachstumsmöglichkeit. Und der andere, von dem du siehst, dass er einen echten Bosche hat in einem bestimmten Dings, ja, das sind vielleicht seine, das ist halt eine von den 95%, was bei ihm noch nicht passt. Aber such vielleicht einmal noch die 3%, die er hat, wo du noch was von ihm lernen könntest. Was ist die Lösung? Die Lösung ist die Erlösung. Die Größe und Schönheit und Liebe und Treue und Weisheit Gottes erfahren, erkennen, umfassen und mich davon verändern lassen. Wir können nur dann von unserer Sucht nach uns selbst frei werden, wenn wir von einer größeren Sucht getrieben werden. Wir Menschen sind dazu geschaffen, abhängig zu sein. Wir sind nicht für die Unabhängigkeit geschaffen. In dem Augenblick, wo du versuchst, unabhängig zu werden, wärst du nur von etwas anderem abhängig. Der Luther hat gesagt, der Mensch kann sich nur aussuchen, von wem er geritten wird. Das ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Pferd. Das Pferd kann sich nicht aussuchen. Der Mensch kann sich aussuchen, von wem werde ich geritten, aber geritten werde ich. Wir sind für Gottes Ehre geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, dass wir in ihm und in seiner Gemeinschaft leben und uns an ihm erfreuen und dass er dadurch, wie er in unserem Leben wirkt, verherrlicht wird. Der Vater will den Sohn verherrlichen, der Sohn den Vater. Und ich gehe jetzt nicht in die Dreieinigkeit, das ist mein Lieblingsthema, die Dreieinigkeit ist das Herrlichste, was es auf dieser Welt und darüber hinaus gibt. Es gibt nichts Herrlicheres und Größeres als die Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit ist ja dieser Feuerofen und Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich lade euch alle nur ein, dass ihr da mehr darüber lernt und dass ihr euch mehr begeistern lasst von dem. Und dass wir mit hineingenommen werden in diesen Liebestanz, der Gottes Liebe ist zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dass wir angesteckt werden von dieser Liebe und dass wir lernen, diese Liebe in unserem Leben auszuleben. Die Liebe Gottes empfangen, die Liebe Gottes zurückgeben, das ist dann Lobpreis, Anbetung, und die Liebe Gottes weitergeben, das ist dann Dienst, ob es Mission ist oder Gemeindedienst oder was auch immer. Aber der Ursprung ist immer die Liebe Gottes zu uns zuerst. Kolosser 1,15. Gott hat alles durch Christus und für ihn geschaffen. Es geht um ihn. Und jetzt möchte ich abschließen, weil ich habe natürlich wie immer zu lang braucht, aber was soll's, selber schuld, wenn so viele Lieder singt, nein, Blödsinn. Lieder sind nicht. Das habe ich von einem Mann namens Tim Keller. Manche von euch kennen vielleicht Tim Keller, amerikanischer Pastor und Theologe, der leider im Mai, glaube ich, oder so gestorben ist. Und das ist ein Text, den er mal gehabt hat. Ich lese ihn nur vor auf Deutsch, nicht auf Englisch. Die Übersetzung ist jetzt nicht herrlich, ich habe es versucht, aber manche Sachen sind nicht wirklich, aber trotzdem, ich lese vor. Die ganze Bibel redet von Jesus. Jesus ist der wahre und bessere Adam, der die Prüfung im Garten bestanden hat und dessen Gehorsam uns zugerechnet wird. Jesus ist der wahre und bessere Abel, der zwar unschuldig erschlagen wurde, dessen Blut aber jetzt nicht nach unserer Verurteilung, sondern nach Freispruch schreit. Jesus ist der wahre und bessere Abraham, der dem Ruf Gottes folgte, alles Bequeme und Vertraute zu verlassen und in die Leere hinauszugehen, ohne zu wissen, wohin er ging, um ein neues Volk Gottes zu schaffen. Jesus ist der wahre und bessere Isaak, der nicht nur von seinem Vater auf dem Berg als Opfer ausgewählt wurde, sondern der wirklich für uns geopfert wurde. Und wenn Gott zu Abraham sagte, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, weil du mir deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht vorenthalten hast, dann können wir jetzt darauf schauen, wie Gott seinen Sohn auf den Berg brachte und ihn opferte und sagen, jetzt wissen wir, dass du uns liebst, weil du uns deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht vorenthalten hast. Jesus ist der wahre und bessere Jakob, der gerungen und den Schlag der Gerechtigkeit eingesteckt hat, den wir verdient haben, sodass wir, wie Jakob, nur die Wunden der Gnade empfangen, um uns aufzuwecken und zu disziplinieren. Jesus ist der wahre und bessere Josef, der zu Rechten des Königs denen vergibt, die ihn verraten und verkauft haben, und der seine neue Macht einsetzt, um sie zu retten. Jesus ist der wahre und bessere Mose, der sich zwischen das Volk und den Herrn stellt und einen neuen Bund vermittelt. Jesus ist der wahre und bessere Felsen des Mose, der mit dem Stab der Gerechtigkeit Gottes geschlagen uns nun in der Wüste Wasser gibt. Jesus ist der wahre und bessere Hiob, der wirklich unschuldig leidet und dann für seine dummen Freunde eintritt und sie rettet. Jesus ist der wahre und bessere David, dessen Sieg zum Sieg seines Volkes wird, obwohl das Volk selbst nie einen Stein gehoben hat, um ihn zu erringen. Jesus ist die wahre und bessere Esther, die nicht nur riskierte, einen irdischen Palast zu verlassen, sondern den endgültigen und himmlischen Palast verlassen hat, die nicht nur ihr Leben riskierte, sondern ihr Leben gab, um ihr Volk zu retten. Jesus ist der wahre und bessere Jona, der in den Sturm hinausgeworfen wurde, damit wir hineingebracht werden können. Jesus ist das wahre Passahlamm, unschuldig, vollkommen, hilflos geschlachtet, damit der Todesengel an uns vorbeigeht. Er ist der wahre Tempel, der wahre Prophet, der wahre Priester, der wahre König, das wahre Opfer, das wahre Lamm, das wahre Licht, das wahre Brot. In der Bibel geht es wirklich nicht um dich, sondern um ihn. Beten wir miteinander. Jesus, wir bitten dir um Vergebung, dass wir so selbstsüchtig und selbstorientiert uns nur um uns selber drehen. Was wir brauchen, was wir wollen, wer wir sind, was wir für Rechte haben oder was wir für Fehler machen, anstatt dass wir uns um die drehen, wo sich doch sogar der Vater um die dreht, der Gott des Universums. Wir bitten dir um Vergebung für unsere Dummheit, für unsere Kleinsichtigkeit, Kurzsichtigkeit, Kleingläubigkeit, Engstirnigkeit, Sturheit. Und wir bitten dir darum, dass du uns unsere Augen aufmachst für die Größe und Herrlichkeit, die du beim Vater gehabt hast, was du für uns aufgegeben hast, wie sehr du in der Welt gelitten hast und was du uns alles schenken willst, dass wir die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe verstehen, die Liebe Christi, die jedes Verständnis übersteigt, und dass wir erfüllt werden mit der Fülle deiner Liebe und dass wir von dieser Liebe angetrieben zum Salz und zum Licht für unsere Umgebung werden. Wie der Dieter gesagt hat, zur Ehre und zur Verherrlichung deines Namens. Amen.